Ballhawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite der geschätzte Kollege Jonas Meister.
An diesem Rosenmontag bleibt mir nichts anderes übrig, als Alaaf und Hellau zu sein.
Das widert mich als Norddeutscher natürlich in einem besonderen Maße an, aber ich wusste nicht, was kommen würde, sonst ja, hätte ich natürlich stumm geschaltet.
Alles gut.
Also für alle Jacken, die es feiern, ja, frohes, was auch immer. Frohen Fasching, sagt man, ne?
Oh Gott, da wird sie, glaube ich, hier in Köln und in Düsseldorf wird dir jemand, da rüttelt sie ganz stark am Ohrfeigenbaum. Damit das für dich ein bisschen norddeutsch freundlicher wird, sage ich einfach mal Moin Moin.
So, Moin Moin ist schon Gesabbel. Hier sagt man Moin, ja. Also wenn Moin Moin sagt, Moin. Der hat ein bisschen zu viel zu erzählen, das kommt ja auch schon nicht so gut an.
Okay.
Ja, wir sind zurück, beziehungsweise du, Jonas, hast ja zwischendurch auch nochmal eine Folge in englischer Sprache aufgenommen mit den Kollegen aus dem Vereinigten Königreich. Aber wir haben uns sehr lange nicht mehr gehört, beziehungsweise ihr habt ja sehr lange von uns nichts mehr auf Deutsch gehört, nach dem doch etwas unrühmlichen Aus der Seahawks, dem Verpassen der Playoffs. Und danach ist ja natürlich einiges passiert in der NFL. Die Eagles gewinnen den Super Bowl in einem doch denkwürdigen Finale gegen die Chiefs. Ja, ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt noch viel verlieren müssen, das ist auch schon ein bisschen her. Aber ja, auf jeden Fall weniger spannend, als man es hätte erwarten können. Die Eagles dann auch für die nächsten Jahre das neue Powerhouse der NFC, Fragezeichen.
Ja, wenn das so weitergeht, sie haben jetzt auch wenn es Richtung Draft und Free Agency geht, eigentlich keine großen Lücken im Roster. Sprich, können da im Draft auch ihre Stärken nochmal stärken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, es stand jetzt davon auszugehen. Und ich glaube mal, Eagles-Fans hatten gefühlt so, haben den Super Bowl so verfolgt wie Seahawks-Fans, glaube ich, Super Bowl 48. Das war ähnlich deutlich. Ja. Deshalb konnte ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich war auch relativ entspannt, muss ich sagen, weil den Three-Peat habe ich jetzt den Chiefs nicht gewünscht. Eagles waren jetzt auch nicht mein Favorit bei dem Ganzen, aber ja, Pest und Cholera und so, ne?
Ja, total. Ich glaube, ja, du hast es angesprochen, ich glaube, jetzt wissen wir ganz gut, wie es sich anfühlt für alle neutralen Zuschauer damals bei Super Bowl 48, bei dem wir uns dann natürlich sehr gefreut haben, aber ich habe es damals auch mit eher neutralen Fans geschaut und die waren dann auch sehr, sehr schnell gelangweilt. Ich musste mich auch echt zusammenreißen, nicht einzuschlafen während des diesjährigen Super Bowls. Von daher, ja.
Das stimmt.
Waren wir jetzt auch mal auf der anderen Seite
angekommen.
Ja, so ein bisschen die Frage, was genau steht jetzt eigentlich an? Wo befinden wir uns? Ja, Anfang März heißt auch, bald startet das neue Liga-Jahr, nämlich am 12. März und damit auch die Free Agency. Das soll heute dann auch Thema dieser Folge sein. Also die Free Agency rund um Free Agents der Seahawks, aber auch, wie sieht der Kader der Seahawks eigentlich aus, wie sieht es mit der finanziellen Situation aus, Capspace etc. Und natürlich auch, was sind eigentlich dringliche Team-Needs, also an welchen Stellen sollten die Seahawks sich unbedingt idealerweise vor dem Draft noch verstärken und was sind eben auch Team-Needs, die im Draft angegangen werden sollten. Der NFL-Draft findet statt vom 24. auf den 25. April. Das ist also noch ein bisschen hin, da wird es sicherlich auch noch Folgen zu geben, aber ist jetzt hier in dieser Folge nur so ein bisschen eine kleine Randerscheinung. Also wir legen hier heute den Fokus auf jeden Fall auf die Free Agency und schauen uns mal an, in welchen Regionen sich bei den Seahawks im Kader Dinge bewegen könnten. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was in den letzten Tagen und Wochen rund um die Seahawks eigentlich so passiert ist.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, es gibt wenig Handfestes zu verkünden. Es gibt viele, viele Rumors, viele Gerüchte, gerade jetzt auch durch das Zusammenkommen der ganzen General Manager und Coaches rund um das NFL Combine. Von daher ja, kann man aus Seahawks Sicht nicht besonders viel vermelden. Es wurden keine Trades eingetütet, es wurden keine noch nichts Zählbares verkündet. Aber wie gesagt, Gerüchte gab es hier und da auf jeden Fall. Eine relativ sichere News ist, dass Safety Rashawn Jenkins die Erlaubnis gegeben wurde, sich einen Trade-Partner zu suchen. Jenkins war gerade in der zweiten Saisonhälfte kein wirklicher Stammspieler mehr bei den Seahawks. Mit einem Trade könnten 5,3 Millionen an Cap gespart werden. Von daher, der Geber für beide Seiten eine Win-Win-Situation, wenn das irgendwie zustande kommen würde. Ansonsten, falls nicht, vermutlich auch ein Cut-Kandidat, oder?
Ja, also das denke ich auch, gerade wenn man das letztes Jahr so in der Entwicklung gesehen hat, was Kobe Bryant angeht. Julian Love ist ein absoluter Leader in dieser Defense und hat das auch von Mike McDonald nochmal bestätigt gekriegt. Also Mike McDonald setzt auf ihn, ist ja auch noch relativ jung, der ist noch keine 30. Dann kommt noch ein Jarek Reed, der eine sehr gute Rookie-Saison hatte, sich dann am Kreuzband verletzt hat. Da ist dann auch in Sachen Safety jetzt nicht so der große Need da, meiner Meinung nach. Kommen wir natürlich gleich nochmal zu den Top 5 Needs aus unserer Sicht. Deshalb ist es alleine mit Blick auf den Cap einfach eine sichere Sache, dass er getradet wird. Und wenn man eben keinen Trade-Partner findet, dann können die Seahawks halt auch mit einem Cut noch Geld sparen.
Ja. Ja, also selbst wenn man ihn jetzt tradet, das wäre wahrscheinlich so eine typische, weiß ich nicht, was man für so jemanden kriegen würde, 31-jähriger Safety. Vielleicht ein 7. Runden-Pick, vielleicht sogar noch weniger, irgendwie ein Pick-Swap oder so, keine Ahnung. Aber da würde jetzt auch nicht unglaublich viel bei rausbringen. Der einzige Vorteil wäre natürlich dann für das jeweilige Team, dass sie keine Konkurrenz mit anderen Teams hätten, wenn es dann in der Free Agency nach einem Cut darum ginge, einen neuen Vertrag auszuhandeln. Aber mal schauen, ob sich da irgendjemand berufen sieht, ein kleines Loch in seinem Kader zu stopfen. Weitere News, die Quarterback-Situation bei den Seahawks sieht scheinbar so aus, dass aktuell alles dafür spricht, dass Geno Smith zumindest mal im kommenden Jahr der Quarterback der Seahawks bleibt. Sowohl General Manager John Schneider als auch Head Coach Mike McDonald haben sich dahingehend geäußert. Ein Cut oder Trade könnte zwar $33 Millionen sparen, aber aktuell deutet eigentlich nichts darauf hin, dass das irgendwie sowas in die Richtung passieren würde. Also ein Cut schon gar nicht. Trade, da gab es hin und wieder mal irgendwie Gerüchte, aber das hat sich jetzt nie irgendwie verdeutlicht und das heißt, möglicherweise gibt es hier noch eine Vertragsverlängerung, denn damit könnte man für dieses Jahr $24 Millionen sparen. Der aktuelle Cap-Hit für Gino dieses Jahr läge aber nämlich bei über $40 Millionen, was natürlich ziemlich viel ist. Von daher, falls man mit Gino weitermacht, kann es sehr gut sein, dass man den Vertrag vorzeitig verlängert. Ein Trade-Gerücht, das sich etwas hartnäckiger gehalten hat, ist das um DK Metcalf, und zwar insbesondere ein Trade zu den Green Bay Packers. Das hatte Corbin Smith in den letzten Tagen immer mal wieder berichtet, dass er sowas irgendwie aus seinen Quellen gehört hat. Hier und da gab es dann auch schon Dementi von anderen Quellen. Im Raum stand da tatsächlich irgendwie First-Round-Pick der Packers, Nummer 23 dieses Jahr, sowie einer der beiden jungen Wide Receiver, Romeo Doubs oder Dontayvion Wicks. Also tatsächlich doch relativ viel Kapital, was die Seahawks dafür Metcalf rausholen könnten. Aber wie gesagt, auch das hat sich nicht weiter verdichtet. Es gab aber zumindest mit Corbin Smith einen Beatwriter, der eigentlich ganz gut vernetzt ist, der es an die Öffentlichkeit getragen hat, und damit hat man jemanden, den man auch dafür accountable halten kann, im Gegensatz zu diesen Gerüchten rund um Geno Smith. Also da schien zumindest ein bisschen mehr dran gewesen zu sein. Man hört jetzt aber auch nicht mehr ganz so viel. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Wie viel gibst du darauf? Und bei dem Preis, würdest du da schwach werden?
Ich sage mal so, also der Preis mit dem First-Round-Pick ist natürlich nominell nicht schlecht. Die Frage ist, inwiefern du dir da eine weitere Baustelle aufmachst. Weil die Seahawks wissen, was sie mit DK Metcalf haben. Der ist alleine von seiner physisch ein spezieller Spieler in der NFL, den es so, wenn nicht selten, dann überhaupt nicht mehr gibt. Und die Frage ist, ob dann so ein Dubs oder Dontayvion Wicks diese Baustelle dann so ein bisschen schließen können. Und das Problem bei Draftpicks ist ja auch immer, selbst wenn es ein First-Rounder ist und du dann jetzt auf einen Wide-Receiver gehst, auf einen Ersatz, weißt du ja nicht so genau, was du da kriegst. Also deshalb, aus meiner Sicht, diese Baustelle aufzumachen, wäre einfach unnötig, weil es halt andere Baustellen im Kader gibt und eben durch eine Verlängerung von DK gibt's halt die Möglichkeit, da auch nochmal Geld einzusparen. Und das hattest du ja schon so ein bisschen angedeutet. Also Corbin Smith ist ja, wie gesagt, einer der Beatwriter. Was für mich darauf hindeutet, dass sich eben diese Gerüchte nicht so verdichten, ist, dass es irgendwie kein anderer so wirklich aufgegriffen hat. Weil normalerweise ist ja so, wenn bei so Geschichten, die sich dann als wahr herausstellen, wenn es um irgendwelche Trades geht, dann fängt da so jemand an, berichtet das zum ersten Mal, so wie Smith. Und dann fragen andere Leute ihre Quellen ab und merken dann, okay, da könnte jetzt was dran sein und berichten dann ihrerseits. Aber da kam wirklich gar nichts mehr. Deshalb gehe ich auch eher davon aus, dass da daraus nichts wird. Und dass DK, der ja noch ein Jahr Vertrag hat, also da ja jetzt auch kein großer Need oder keine schnelle Entscheidung getroffen werden muss, denke ich mal, dass es da spätestens im Sommer vor Beginn des Training Camps zu einer Verlängerung kommen wird.
Ja, ja, also ich finde, diese Gerüchte haben mich auch anfangs ein bisschen stutzig gemacht, weil das ja schon relativ viel darüber aussagt, wo GM und Coach den Kader des Seahawks sehen. Also das, was man meist gehört hat, war, die Seahawks versuchen jetzt nicht aktiv Metcalf irgendwie loszuwerden, also ihn anzubieten, aber sie hören sich halt erstmal alles an.
Ja.
Was an sich natürlich okay ist und niemand ist unverkäuflich, aber also Metcalf jetzt zu verkaufen, ein immer noch vergleichsweise jungen Receiver in seinen 20ern, würde einem ja schon relativ deutlich sagen, okay, der Kader ist dann doch nochmal ein Stück weiter von dem entfernt, von was wir vielleicht denken. Also man traut dem Kader in den nächsten, ich sag mal, 2 Jahren nicht unbedingt zu, einen tiefen Playoff-Run und möglicherweise mehr hinzulegen. Dann wiederum würde ich aber auch nicht verstehen, warum man dann an Geno festhält, weil wenn du so Metcalf wegtraden würdest, ja, dann gibst du den kurzfristigen Erfolg ja gewissermaßen schon auf, weil Lockett hat auch stark nachgelassen, den musst du sowieso mindestens restrukturieren, wenn nicht entlassen, kommen wir auch später noch zu. Das heißt, du hast dann als Receiver eigentlich nur JSN, der natürlich die Zukunft ist, klar, aber mit einem Receiver gewinnst du auch kein was? Was gewinnt man nicht?
Blumentopf.
Kein Blumentopf, dankeschön.
Ja, genau.
Richtig, oder, ne? Gar nicht so einfach.
Genau.
Ja, aber ne, das wäre dann halt schon ein relativ klares Zeichen, okay, wir sehen den Kader noch nicht in Schlagdistanz, unmittelbare Schlagdistanz zu den besten NFC-Teams und würden dann sogar darüber nachdenken, Metcalf zu traden. Bei dem Preis, muss ich sagen, würde ich wahrscheinlich sogar schwach werden. Ich mag Wicks zum Beispiel ganz gerne, der ist Receiver, der sehr, sehr gut daran ist, sich frei zu spielen, hat aber ziemliche Probleme mit der Ball Security. Also das war so ein Ding, der da einige Drops letztes Jahr, aber an sich ein guter Receiver, der dann wahrscheinlich auch starten würde, ist natürlich jetzt nicht auf einem Niveau von einem Metcalf, aber ich mochte ihn zumindest ganz gerne.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, hat sich bis jetzt nicht wirklich verdichtet, aber würde uns einiges darüber sagen, wie die Seahawks ihren Kader sehen.
Ja, aus der anderen Perspektive ist es natürlich so, wenn man jetzt auf die Verpflichtung von Clint Kubiak als neuen Offensive Coordinator geht, der in seiner Antrittspressekonferenz auch schon sehr deutlich gemacht hat, so in Richtung Geno Smith, dass es einer der Gründe war, warum er auch nach Seattle gekommen ist, weil er eben so viel von Geno hält und ihn gerne coachen möchte. Und zum Thema Metcalf, da haben sowohl Mike McDonald als auch John Schneider schon mehrfach wiederholt, wie wichtig sie ihn als Teil der aktuellen Offense sehen. Und verbunden mit diesem ganzen, ja, das Gerücht hat jetzt doch nicht so viel Fahrt aufgenommen, ist es für mich ein ziemlich guter Indikator, dass da wohl im Hintergrund schon Gespräche laufen oder dass man, wie du schon sagst, sich auf Seite der Franchise eigentlich relativ sicher ist, dass man diese Baustellen eben nicht aufmachen will und so auch erstmal in die nähere Zukunft die nächsten 1-2 Jahre gehen wird.
Genau. Also wir gehen schon jetzt davon aus, dass sowohl Geno als auch Metcalf nächstes Jahr für die Seahawks auflaufen werden. Und damit haben wir die News soweit durch. Für alle, die sich vielleicht wundern, warum wir gar nicht über Kubiak sprechen, das habt ihr in eurer englischen Folge schon relativ ausführlich gemacht. Darum wollen wir jetzt hier nicht auch nochmal extra drauf eingehen. Wer dennoch ein bisschen mehr zu den neuen Coaches, auch Assistant Coaches etc. wissen möchte, dem sei sehr herzlich unser heute ist es rausgekommen, glaube ich, ne? Heute oder gestern?
Gestern.
Gestern unser Artikel rund um alle Coaches der Seahawks, alle Neuerungen im Coaching-Staff empfohlen und ans Herz gelegt, findet ihr über die Social-Media-Kanäle oder ansonsten direkt auch auf unserer Website. Da habt ihr dann nochmal einen Überblick über alle neuen Gesichter und was die Neuverpflichtung unter Umständen bedeuten können. Und damit würde ich sagen, soweit zu den News. Und dann gehen wir mal rein in unser Thema der Woche, in die Free Agency.
Touchdown, Seahawks!
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Genau, damit sind wir beim Thema der Woche angekommen. Und ich würde sagen, Jonas, gib uns doch mal einen kurzen Überblick. Was ist eigentlich so die Ausgangssituation? Wie stehen die Seahawks aktuell finanziell da? Und was sind jetzt die nächsten Schritte?
Genau, also die Ausgangssituation ist immer noch, dass die Seahawks aktuell noch unter dem Cap liegen.
Über dem Cap.
Über dem Cap, sorry. Also in die rote Zahlen schreiben aktuell noch. Das hat auch daran nichts geändert, dass die NFL jetzt vor einigen Tagen oder vor einer Woche den neuen Cap festgelegt hat, der etwas bei unter 280 Millionen Dollar pro Jahr pro Team liegt. Die Seahawks haben in den letzten Wochen da schon mal ein bisschen Platz geschaffen, indem sie den Vertrag von Leonard Williams restrukturiert haben und da nochmal 14 Millionen Dollar, also einen ordentlichen Batzen, eingespart haben. Aber Stand jetzt ist es so, dass die Seahawks immer noch 6,8 Millionen Dollar irgendwo finden müssen und das auf jeden Fall bis zum Beginn des neuen Liga-Jahres am 12. März. Also nächste Woche Montag, wenn mich nicht alles täuscht, weil eine Liga-Regel besagt nämlich, dass dass jedes Team mit Beginn des neuen Liga-Jahres unter dem Cap liegen muss, genau. Also ist da jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen vielleicht noch was zu erwarten, sei es irgendwie Restructures oder Verlängerungen oder vielleicht auch Cuts, weil die Seahawks eben bis nächste Woche irgendwo noch 7 Millionen Dollar finden müssen. Dass das Ganze nicht unwahrscheinlich ist und dass die Seahawks einiges an Geld einsparen können und da noch Geld herzaubern können, haben wir soeben im Vorgespräch schon besprochen, ist möglich. Und wie das genau aussieht, wir haben da natürlich so einige ganz klare Kandidaten für einen Cut im Auge. Da entsprechende Zahlen zu. Und ich denke mal, der erste Name, der uns da einfällt, ist Tyler Lockett.
Ja, wir haben schon häufiger drüber geredet in diesem Podcast, so leid es uns tut. Aber Tyler Lockett würde aktuell, wenn er jetzt für die Seahawks in der kommenden Saison auflaufen würde, ein Cap-Hit von 30,895 Millionen mit sich bringen. Und das ist, wenn man es mit seiner Rolle und seiner letztjährigen Leistung vergleicht, natürlich absolut unverhältnismäßig. Wir haben uns mal angeschaut, wie viel Capspace man mit einzelnen Entlassungen, Verlängerungen etc. einsparen könnte und sind davon von dem sogenannten Post-June-Cut ausgegangen. Das heißt, eine Entlassung nach dem 1.6. Oftmals werden solche Entlassungen auch vorher vorgenommen, aber dann eben als diese Post-June-Cuts deklariert. Und da kann man eben noch mal ein bisschen mehr Cap freimachen als bei Entlassung vor dem 1.6. Und Tyler Lockett hast du angesprochen, da könnte man Einsparungen vornehmen von 17 Millionen Dollar, wenn man ihn mit einem Post-June-Cut entlassen würde. Natürlich könnte man das auch umstrukturieren, man könnte ihn auch traden, aber diese 17 Millionen Trade oder Cut wären bei Lockett das Gleiche. Man würde ihr trotzdem dann eben dementsprechend fast 14 Millionen Dollar Dead Cap hinnehmen. Aber ja, für mich auf jeden Fall eine absolut notwendige Geschichte. Lockett kann mit diesen Cap-Nummern nicht spielen. Eine Verlängerung ergibt in meinen Augen auch wenig Sinn durch sein Alter und seine Leistung. Von daher ist das für mich eigentlich ein sehr logischer Schritt.
Absolut. Und wir hatten es soeben nochmal angesprochen, auch mit dem Gerücht um den DK-Trade für einen First-Rounder. Ich glaube, du findest im Draft eher einen Receiver Nummer 3, weil der Tyler Lockett ja im letzten Jahr faktisch war hinter DK Metcalf und JSN, als wenn du da wirklich auf die Suche nach einem Nummer 1 Receiver gehen musst. Deshalb halte ich das auch für einen sehr variablen Schritt, dass die Seahawks diesen Weg gehen, weil es eben dann auch im Draft die Möglichkeit gibt, da nochmal nachzulegen und sich nochmal einen jungen Receiver für diese Nummer 3 Rolle zu holen. Ja, und wirklich so leid es mir tut. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Tyler Lockett sagt, ja, okay, ist jetzt Karriereende und hat ja sein Business in Seattle aufgebaut, wird jetzt Vater. Aber so die Andeutung, die er gemacht hat, er will die Schuhe irgendwie so noch nicht so richtig an den Nagel hängen. Und ja, deshalb denke ich mal, dass ein Cut da unumgänglich ist, weil wenn er nicht will, dann soll man ihn auch nicht dazu zwingen, irgendwie in Rente zu gehen, sondern da muss man da einen anderen Weg finden.
Ja, es wäre schon traurig, den dann irgendwann bei so einem völlig belanglosen Team dann noch seine letzten zwei Karrierejahre mit, keine Ahnung, 30 Catches für 512 Yards beenden zu sehen, aber
oder vielleicht geht er zu den Raiders und Pete Carroll.
Ja, ich sag ja, irgendein belangloses Team.
Also, verdammt, oh, der Tafel. Also,
belangloser als die Raiders geht's ja irgendwie gar nicht.
Das stimmt.
Ja, neben Lockett finde ich auch ein mindestens genauso offensichtlicher Kandidat ist Draymond Jones, den die Seahawks ja in der Free Agency vor 2 Jahren zu sich geholt haben, ihm überraschend großen Vertrag auch gegeben haben. Konnte meiner Meinung nach die Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. War jetzt im zweiten Jahr auf jeden Fall etwas produktiver als noch im ersten, aber also der hat ein Cap-Hit von über 25 Millionen für nächstes Jahr. Das steht ja in keinem Verhältnis. Hier hätte man auch Dead-Cap von 9 Millionen zu schlucken, aber die 16,5, die man dafür einsparen würde, die wären es definitiv wert. Von daher auch ein ganz klarer Kandidat für mich, Draymond Jones.
Ja, absolut. Also alleine, wenn du hast es gerade angesprochen, wenn ich jetzt hier mal so auf die Liste schaue, was so den Cap angeht. Also ich würde behaupten, dass Draymond Jones, wie heißt er denn jetzt? Defensive Tackle, Jaron Reed noch einbezieht letztes Jahr. Dann war Draymond Jones wahrscheinlich der viertbeste Pass-Rusher der Seahawks über nach Reed, Derek Hall und Boye Mafe. Und diese Production rechtfertigt einfach.
Naja, und Williams natürlich, ne?
Ja, okay. Leonard Williams, also der fünftbeste. Ja. Sorry.
Lässt er den hier hinten überfallen.
Ja, genau. Der sagt ja ganz klar aus, also wenn du dir die Namen anguckst, die da sind und dann vergleichst du halt den Cap, den Draymond Jones in Anspruch nehmen würde, dann ist da alles andere als ein Cut, wird mich jetzt auch extremst wundern in Angesicht der Cap-Situation.
Ja, absolut. Nächster Kandidat, gerade erst verlängert, aber weiß ich nicht, für mich trotzdem muss der hier stehen, verdient auch fürs kommende Jahr 13,4 Millionen. Hier könnte man 8,9 Millionen einsparen. Die Rede ist von Tight End Noah Fant. Hier hätte man natürlich das Problem, dass die Tiefe nicht besonders gegeben ist bei den Seahawks. Pharrell Brown wird Free Agent. Natürlich haben wir AJ Barner, der aber in seiner Rookie-Saison noch eine sehr begrenzte Rolle eingenommen hat, was normal ist für Rookie-Titans. Aber da ist natürlich die Frage, ob Barner schon bereit wäre, da die Rolle des Nummer-1-Titans einzunehmen. Im Draft laufen auf jeden Fall ein paar gute Titans rum. Das wäre eine mögliche Option, sich da jemanden zu holen. Oder eben auch in der Free Agency sind jetzt zwar keine großen Namen unterwegs, aber einen soliden Blocker und Passcatcher sollte man da auch bekommen. Also Noah Fant ist wahrscheinlich, der lebt immer noch so ein bisschen von seiner Draft. Historie, war ja damals ein First-Round-Pick.
Ich wollte gerade sagen, First-Rounder, ne?
Genau. Hatte eine super College-Karriere bei Iowa State. Also das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen in den Köpfen der Leute, aber Fant hat auch bei den Seahawks bis jetzt keine herausragenden Leistungen erbracht. Er hatte hier und da mal gute Spiele, hat solide Zahlen aufgelegt, aber bei den Cap-Nummern, also 13,4 Millionen, weiß ich nicht, finde ich unangebracht. Aber man hat, glaube ich, schon mal gesehen, er war ja damals auch schon ein Kandidat für uns, den man eher nicht verlängern wird. Hat das Front Office, beziehungsweise ja, John Schneider dann aber anders gesehen. Sie haben ihm dann einen 2-Jahres-Vertrag gegeben wieder. Von daher bin ich hier unsicher, ob wir da eine Entlassung sehen. Meine Tendenz geht eher Richtung Nein, aber ich würde es zumindest befürworten.
Ja, also die letzten so Interviews, gerade so rund um den Combine, wenn es so ein bisschen verfolgt hat, da sind sowohl Schneider als auch McDonald sind ja so ein bisschen, ich sag mal, näher an Noah Fant rangerückt, haben ihn öfters mal erwähnt. Da schien es für mich jetzt auch so, dass er jetzt keinen aus Sicht des Front Office und des Trainings, des Trainerstabs nicht unbedingt ein Cut-Kandidat wäre. Insgesamt aber, du hast diese fast 9 Millionen angesprochen, würde es aus finanzieller Sicht Sinn machen, auch eben auch mit Blick auf den Draft. Da haben die Seahawks Stand jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Picks, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist John Schneider ja auch immer relativ aktiv und macht da meistens noch ein bisschen mehr draus. Und eben mit der Aussicht auf die noch relativ gute Tight-End-Klasse, die auch in den späteren Runden nochmal besser besetzt ist als in den letzten Jahren, wäre es für mich auch ein logischer Schritt auf jeden Fall.
Ja. Ja, aber wie gesagt, also ich, wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich dran glaube, würde ich eher sagen, nein. Du sagst es auch beim Combine-Interviews ab und zu mal erwähnt, das spricht dann ja auch nochmal dafür, dass man vermutlich mit ihm plant. Aber ja, wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Ein für mich sehr überraschender Kandidat, muss ich gestehen, der in der Gehaltsliste so weit oben gelistet war, dessen Name mir erst auch gar nichts sagte, war Defensive Tackle Roy Robertson Harris,
wo kam der denn her?
Ja, wirklich. Also da war ich da etwas irritiert, wie der sich da reingeschlichen hat. Letzte Saison von den Jaguars zu den Seahawks gekommen, während der Saison. Hat tatsächlich ein Capit von 6,6 Millionen Dollar, hat aber gefühlt überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich glaube, der hatte 10 Tackles insgesamt hat kaum auf sich aufmerksam gemacht. Von daher für mich ein absoluter No-Brainer, auch wenn man auf Defensive Tackle nicht besonders tief besetzt ist, aber 6,6 Millionen, das sind schon Zahlen, da musst du schon ein bisschen wichtiger auch einfach sein, ne? Ein bisschen zumindest eine Rotationsrolle irgendwie habe, aber das sehe ich gar nicht, wie man so jemandem so viel Geld zahlt.
Nee, das auch nicht. Wobei, anders als jetzt zum Beispiel Travis Gibson, da kommen wir, glaube ich, gleich bei den Free Agents noch drauf, eigentlich eine ganz gute Rotationsrolle nach seinem Trade erfüllt hat letztes Jahr. Aber gerade auch mit Blick vielleicht auch nochmal auf Jaron Beat und dann auch, der ebenfalls Free Agent wird und den Draft, wo auch da ist die D-Line-Klasse eigentlich gut besetzt, macht es da sowohl aus leistungstechnischer Sicht, gerade was ein Rotations-D-Lineman angeht, auf jeden Fall Sinn, dann auch finanziell sich da entweder einen Rookie reinzuholen oder vielleicht nochmal einen günstig Jaron Reed. Als Robertson Harris nochmal zu setzen.
Ja, vielleicht lassen Sie den sogar sofort und um direkt under the cap zu kommen. Da hast du nämlich nur noch 200.000 in den Miesen.
Ja.
Für mich wäre das absolut logischer Schritt. Wie schaut es bei dir aus mit George Fant? Der war ja letztes Jahr doch sehr verletzungsgeplagt. Hatte man ja eigentlich geholt für ein bisschen bisschen Tiefe auf der Tackle-Position, gerade solange Lucas noch nicht wieder fit war. Mhm. Was meinst du, wie steht's um den?
Ja, und dann perspektivisch auch als Swing-Tackle, ne? Also zum Beispiel, wenn man dann so größere Goal-Line-Sets oder so spielt, dann nochmal als zusätzlichen Tackle. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Snaps der gespielt hat. Also ich glaube, mehr als 10 können es nicht gewesen sein, weil er ist ja, hat ja, wie du schon sagtest, Anfang der Saison für Abraham Lucas gestartet, hat sich dann im ersten Spiel gegen die Broncos irgendwie sofort verletzt, war dann gefühlt die halbe Saison raus, hat dann nochmal, als er wieder fit war, also fit in Anführungsstrichen, gespielt und war dann sofort wieder verletzt aus. Und ich auch da denke ich mal, dass vielleicht auch mit Blick auf Mike Durrell, der ja wirklich noch ein Projekt ist, der dann nächstes Jahr in sein zweites NFL-Jahr geht und da ja teilweise auch Starts gekriegt hat, letztes Jahr aufgrund der dünnen Personaldecke, denke ich mal, dass man da jetzt nicht unbedingt auf einen George-Fan setzt. Und da würdest du halt auch 3,8 Millionen Dollar einsparen, wenn du ihn jetzt post-June 1st cutten würdest. Und auch da rechtfertigt für mich der Preis nicht, die Leistung nicht.
Ja, die Frage ist halt, kriegst du für weniger einen soliden Ersatz-O-Liner? Ne? Also 3,8 Millionen, ja, also da wäre ich zumindest relativ offen für den, ihn dann zu behalten, für eine Ersatzmann-Rolle, aber hängt jetzt auch nicht mein Herz dran. Also
nee, gerade so mit dem Fitnesspunkt. Also ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht, weil die Seahawks haben ihn ja auch geholt, weil er 2023 eine gute Saison bei den Texans gespielt hat in Houston. Aber das ist halt wirklich, wenn du, das ist eben immer so dieses Wabonk-Spiel, weil du weißt eben nicht, wie es dann wird. Klar könnte er dir eine gute Rotationsleistung bieten. Aber wenn er dann so eine Saison wie letztes Jahr hat und andauernd verletzt ist, dann hast du da 3,8 Millionen Dollar auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne, je nachdem.
Man, idealerweise spielt er ja sowieso nicht. Ne?
Ich meine, ja, genau.
Auf Tackle hast du ja idealerweise eigentlich gar keine Rotation oder nur in Ausnahmefällen.
Ja, das haben wir ja letztes Jahr gesehen. Aber auch da nochmal ist dieses schöne Wort, was ich jetzt schon öfters gesagt habe, aus finanzieller Sicht, wenn man da noch unbedingt irgendwie an 3,5 Millionen Dollar kommen muss, um, keine Ahnung, DK zu verlängern oder Geno Smith, dann wäre da ein Hebel bei George Fant anzusetzen, auf jeden Fall.
Ja, bei Verlängerung wird ja hoffentlich dann eher cap-frei, als dass man dann noch mehr aufwenden muss, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, wir haben jetzt noch Jason Myers hier aufgeführt.
Ja, ich habe ihn nochmal mit Fragezeichen draufgesetzt.
Ja, den Kicker, ja, also da könnte man 4,9 Millionen sparen. Aber im Endeffekt machst du dir damals halt auch wieder eine neue Baustelle auf. Ja. Verdient relativ viel für einen Kicker, vielleicht auch ein bisschen mehr als seine Leistung rechtfertigt, aber im Endeffekt weiß man, was man mit ihm hat. Ja. Und musst du leider mittlerweile zahlen. Ne?
Auf jeden Fall, das ist halt immer so diese schöne Diskussion, die wir letztes Jahr dann auch während der Saison hatten mit Jason Myers. Ich meine, letztes Jahr hat er mal wieder so eine Saison gehabt, wo er wirklich extrem solide gespielt hat. Der Kicker ist dann meist die ärmste Sau, wenn er die Extrapunkte oder die Field Goals nicht macht. Jason Myers hat sie letztes Jahr gemacht. Wenn du dann irgendwie einen Rookie oder jemanden, einen Kicker von der Straße holst und der schießt andauernd daneben oder so, dann schreien sie alle wieder nach einem erfahrenen Veteran wie Jason Myers. Ja. So sagen viele, 4,9 Millionen kannst du sparen, viel zu viel, weg mit ihm. Ich bin auch so in dem Camp, dass ich ihm eben Respekt vor ihm habe, weil er eigentlich gute Leistungen bei den Seahawks gezeigt hat und da so diese Baustelle, die es da in den letzten Jahren nach dem Abgang von Steven Hauschka gab, wo immer wieder versucht wurde, irgendwie einen Kicker reinzuholen, hat es Jason Myers eigentlich ziemlich gut gemacht. Und man könnte knapp 5 Millionen sparen, sehe ich aber auch nicht, weil auch da, das war in dieser Offseason nie ein Thema, deshalb gehe ich auch nicht davon aus, aber ich habe es einfach mal so als Fragezeichen beziehungsweise als kleinen Hinweis aufgeschrieben.
Ja. Das waren die in unseren Augen relevanten Cut-Kandidaten. Und dann haben wir noch ein paar aufgeschrieben, bei denen sich eine Verlängerung durchaus lohnen würde. Also bei denen eine Verlängerung dann eben auch dafür sorgen würde, dass man relevante Cap-Mengen in die nächsten Jahre transferiert bekommt. Unter anderem, wir haben es angesprochen, bei Geno Smith. Da wären es 24 Millionen, die man aus diesem Jahr auf die nächsten Jahre verteilen könnte. Bei DK Metcalf 13,5 und bei Edge Rusher Uchenna Nwosu 10,6 Millionen. Also durchaus ordentliche Summen, bei denen man sich überlegen sollte, ob man das tut. Gerade bei Geno war ja immer wieder eine Verlängerung im Raum. Bei Metcalf und Nwosu hat man weniger gehört. Nwosu ja auch letztes Jahr eigentlich die ganze Zeit verletzt. Dann war er kurz wieder da und dann direkt wieder verletzt. Also auch sehr ärgerlich.
Leider, ja.
Alternativ wäre auch hier eine Restrukturierung möglich, wie bei Leonard Williams. Da könnte man dann alternativ 6,6 Millionen einsparen. Also schon alles relevante Zahlen, auch in der Höhe, die man sicherlich auch bei den Seahawks sich aktuell durch den Kopf gehen lässt.
Ja, absolut. Gerade so im Bereich von Geno, hast du da irgendwie so eine, schwebt dir da eine Summe vor? Also ich hatte jetzt mal geguckt, da ist ja dann immer so die Frage, ja, was verlangt er? Ne? Zahlt man ihm wirklich über 40 Millionen? Wenn man jetzt so schaut, Baker Mayfield, der verdient in Tampa Bay, glaube ich, 33 Millionen pro Jahr. Das ist so der Bereich, wo ich auch Geno sehen würde, mal ganz abgesehen davon, dass ich es absolut nicht gerechtfertigt finde, einem Trevor Lawrence über 50 Millionen Dollar zu zahlen, davon mal abgesehen. Aber ich würde ihn so in diesem Bereich 30 Millionen verorten wollen. Bist du da ähnlich oder?
Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Also wenn man sich den aktuellen Quarterback-Markt anschaut, dann denke ich, dass Geno da auf jeden Fall höher greifen wollen wird. Und
meinst du, man muss über 40 gehen, oder?
Ja, doch.
Okay.
Also da bin ich mir schon relativ sicher, ja. Wie man das dann strukturiert mit Void Years etc., das ist ja nochmal die andere Frage, so dass man dann eben den Cap-Hit pro Jahr nicht so extrem in den Büchern spürt, aber das ist, glaube ich, sehr unrealistisch, dass man nochmal so einen ähnlichen Vertrag hinbekommt wie das jetzige Vertrag, der ja wirklich sehr teamfreundlich war. Das können wir, glaube ich, von dem Gedanken können wir uns, glaube ich, verabschieden. Siehe auch Matthew Stafford jetzt in L.A., der da auch nochmal einen ordentlichen Payday bekommt. Also, ja, ich denke mal, Geno wird sich da eine ähnliche Richtung orientieren, ja.
Okay. Wir werden sehen.
Ja, genau. Falls sie es überhaupt machen, ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ja. Aber wenn man jetzt alle Einsparungen zusammennimmt, also alle Cuts, die wir hier uns rausgeschrieben haben, inklusive der möglichen Verlängerungen, dann kommt man am Ende auf ein Cap-Space verfügbar von über 90 Millionen. Also so schnell kann es dann eben doch gehen. Von minus 6,8 auf über 90 Millionen plus, dass die Seahawks dann eben haben, um es in neue Spieler zu investieren. Also in der NFL ist es auf jeden Fall immer möglich, Cap-Space zu kreieren, außer für die Saints, die sich dann doch langsam echt in so eine Sackgasse manövriert haben.
Jetzt beißen sie auf die Kreditkarte, die ist jetzt irgendwann gemaxt und dann geht es irgendwie nicht mehr und die Rechnungen zahlen sie jetzt und so richtig viel hat es ihnen nicht gebracht. Also kein Championship nach dem, also sowohl nicht mit Drew Brees nochmal, als auch nach seinem Abgang nicht. Und da fragt man sich dann auch, ja, war es die richtige Taktik? Und Stand jetzt würde ich sagen, eher nicht.
Ja, Stand jetzt nicht und damit ja auch insgesamt nicht. Ne? Also
ja, genau.
Jetzt ist ja der Moment gekommen, an dem dann, an dem der Kassensturz erfolgen muss und das wird richtig schwierig für die, da überhaupt erstmal unter den Cap zu kommen.
Ja.
Ich glaube, bei den Browns sieht es auch nicht gut aus. Also es sind ein paar Teams, die da echt noch ein bisschen ihr mathematisches Geschick
die Rechenschieber rausholen müssen.
Genau, ja. Also Saints-Fan hätte ich auch gar keinen Bock zu sein. Das jahrelang Mittelmaß und so wenig finanzieller Spielraum heißt schon.
Weshalb Klim ist wohl nach Seattle gekommen ist.
Ja, genau. Ja, schnell weg. Ja, damit haben wir so ein bisschen den finanziellen Spielraum aufgedröselt und wenden uns dem nächsten Kapitel zu, auch weiterhin unter der Gesamtüberschrift Free Agency. Und zwar schauen wir uns an, welche Spieler der Seahawks werden eigentlich Free Agent bei wem würden wir hoffen, dass sie bei den Seahawks bleiben? Bei wem vermuten wir vielleicht eine Verlängerung? Und bei welchen Spielern sagen wir, naja, viel Glück woanders? Wir haben die Unrestricted Free Agents der Seahawks aufgeteilt in drei Kategorien. So ein bisschen farblich sortiert. Rot heißt, muss nicht sein. Also können sich gerne einen neuen Arbeitsplatz suchen. Dann haben wir Orange, beziehungsweise ja, so Orange-Gelb, ne, bisschen wie bei einer Ampel. Spieler, bei denen wir uns einen Verbleib vorstellen können, wo wir jetzt aber auch nicht bittere Tränen weinen, wenn es nicht klappt. Und dann Spieler in der Farbe Grün, bei denen wir denken, so ja doch, da sollten auf jeden Fall die Seahawks sich anstrengen, diese Spieler in Seattle zu halten. Beziehungsweise man kann ja der Transparenz halber sagen, dass das jetzt erstmal nur meine Einschätzung ist und Jonas, du kannst natürlich auch sehr gerne anderer Meinung sein, wenn wir diese Free Agents durchgehen. Also wenn du irgendwie sagst, mit einer Farbe bin ich gar nicht einverstanden, den würde ich aber anders einsortieren, dann schrei einfach ganz laut. Ist ja, glaube ich, auch ganz interessant, wie da die unterschiedlichen Ansätze sind.
Ja.
Aber ich würde sagen, ich fange einfach an mit Rot. Also Spieler, bei denen ich sage, gut, war schön, dass ihr hier wart, aber reicht jetzt auch. Zum einen Tight End Pharaoh Brown, den die Seahawks für ein Jahr verpflichtet haben als Free Agent, der bei den Seahawks eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat, bei dem man eigentlich nur sich ärgern konnte, dass er AJ Barner die Snaps wegnimmt. Und ja, also ob der jetzt Star ist oder nicht, interessiert mich herzlich wenig. Von daher für mich Kategorie Rot. Wie sieht es bei dir aus?
Absolut. Das Einzige, womit er letztes Jahr mehr so negativ aufgefallen ist, wenn er dann irgendwie mal so einen 5-Yard-Ball für einen First Down gecatcht hat und da irgendwie das gefeiert hat, als ob er irgendwie den Game-Winner gefangen hätte gerade. Deshalb sage ich auch mal, ja, die Free Agency 2024 war eh ein Griff ins Klo und personifiziert wird das, glaube ich, ganz gut von Pharaoh Brown. Deshalb bin ich da vollkommen d'accord mit dir.
Absolut, ja. Der nächste rote Free Agent war tatsächlich ein Seahawks Draft Pick und zwar aus dieser legendären Draftklasse, in der sie nur drei Picks hatten. Und zwar war das Tackle Stone Forsyth, der damals, glaube ich, aus der 7. Runde kam, also sehr, sehr später Pick. Absoluter Hühne, bei dem man ja schon so ein bisschen dachte, so, na, vielleicht haben die Seahawks da ja so einen Stil, irgendwie doch nochmal so ein Rohjuwel. Ich glaube, Jan Wegwert hatte damals auch ein paar gute Worte für ihn übrig, aber im Endeffekt waren dann eben die Kritikpunkte, dass er eben recht schwerfällig ist, durch seine Größe nicht besonders beweglich, nicht agil genug, dann doch eher das, was in den NFL-Jahren bei ihm aufgefallen ist. Von daher für mich Stone Forsyth auch die Farbe Rot.
Absolut, kann ich auch nur bestätigen und sehe da auch eher nochmal auf das Projekt Mike Jarrell auf Tackle, gerade so auf der rechten Seite. Deshalb aus meiner Sicht auch Stone Forsythe wird glaube ich kein Seahawk mehr werden dieses Jahr.
Ja. Weiter geht's mit Linebacker Travis Gibson, der ja auch von den Seahawks geholt wurde, aber keine große Rolle gespielt hat, insbesondere dann, nachdem Ernest Jones zu den Seahawks kam und Rookie Terry Snyde immer mehr dann die Rolle des Stammspielers an sich gerissen hat. Von daher auch hier für mich die Farbe Rot.
Absolut, ja, der ist ja eigentlich Outside-Linebacker. Das war ja so ein bisschen die Reaktion letztes Jahr, Anfang der Saison, als die Seahawks Daryl Taylor nach Chicago getradet haben, um da dann nochmal so ein bisschen, ich sag mal, eine Lücke zu füllen. Ja, haben sie dann Travis Gibson aus Jacksonville, meine ich, auch geholt. Und anders als Roy Robertson Harris, der ja eine gute Rotationsrolle übernommen hat, war Travis Gibson, glaube ich, eine Game Day Decision, dass er halt nicht gespielt hat, gar nicht im Kader war und auch da für mich ganz klar, so hart das auch klingt, aber see you later.
Oder auch nicht, ja.
Genau, oder auch nicht.
Weiter geht's mit Defensive Tackle Jonathan Hankins, der, ich glaube, im Spiel gegen die 49ers mit einer Interception aufgefallen ist. Ansonsten aber hier auch ein reiner Spieler für die Tiefe, hier und da mal ein, zwei gute Aktionen gehabt, aber im Endeffekt glaube ich auch niemand, dem man jetzt groß nachtrauern wird. Wenn man versuchen will, die Tiefe weiter zu besetzen in der Defensive Line, wird es mich jetzt auch nicht ärgern oder überraschen, wenn sie es mit Hankins nochmal versuchen, aber für mich trotzdem hier die Farbe rot.
Ja, denke ich auch. Also du hattest gerade angesprochen, es könnte natürlich sein, dass man da noch irgendwie einen Veteran braucht, um Tiefe gerade in der Mitte der D-Line zu finden. Dann könnt ihr es auch verstehen. Ich denke, er wäre auch für ein Veteran-Minimum zu haben. Er kennt den Defense-Coordinator des Seahawks, Adam Dirty, sehr gut, auch aus ihrer Zeit in Dallas. Deshalb ist da auch nochmal eine Verbindung da, wo man ziemlich genau weiß, was man mit ihm kriegt. Aber ja, für mich ist das so, ich sag mal hellrot. Also ist jetzt kein klares Nee, auf Wiedersehen oder auch nicht. Aber wenn es aus der Not heraus irgendwie noch eine Lücke zu füllen wäre, dann hätte man da sich an bekanntes Gesicht dabei.
Ja, was ist denn wie nennt man denn so eine Farbe zwischen Rot und Orange? Ist das so Rostrot vielleicht?
Ja, irgendwie sowas, ja.
Aber ja, ist fair. Also den könnte man sicherlich auch in Orange einordnen. Im Gegensatz zu unserem nächsten Kandidaten, Guard Laken Tomlinson, der zum Teil wirklich indiskutable Leistung abgeliefert hat. Ich glaube, bei den Seahawks war wirklich ein ganz schreckliches Guard-Play in der letzten Saison unterwegs. Und Tomlinson hat dafür wirklich einiges beigetragen. Von daher, ja, werde ich dem auf jeden Fall keine Tränen nachweinen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber
Same. Also da bin ich wieder voll bei dir. Also blutrot in dem Fall für mich.
Absolut, ja. Das geht schon so ins Bordeaux-Rote, ja. Safety Kevin Wallace ist der letzte im roten Bereich, der bei mir halt auch einfach so gar keine Emotionen auslöst. Also keine wirkliche Rolle gehabt bei den Seahawks und dementsprechend für mich auch einfach rot und tschüss.
Ja.
Damit kommen wir zu Orange. Und haben da zwei Cornerbacks im Angebot. Zum einen meinen allseits geliebten Trey Brown, ebenfalls aus dem Stone Forsyth Jahrgang.
Stone Forsyth und Dee Eskridge.
Ja, genau. War, glaube ich, Viertrunden-Pick. Hat immer mal wieder auch sehr gute Spiele gemacht. Hin und wieder aber dann eben auch Situationen, in denen man da doch recht klar gesehen hat, dass es für eine dauerhafte Rolle als Outside-Corner einfach nicht reicht. Zum Teil lag es an der Größe, zum Teil aber auch einfach rein vom Talentlevel einfach unterlegen dann gegen die wirklich starken Receiver der gegnerischen Receiving Corps. Von daher, Trey Brown, ich würde mich freuen, ihn weiter bei den Seahawks zu sehen, aber auf jeden Fall nicht zu jedem Preis. Daher für mich Orange.
Ja, das ist, kommen wir also bei mir gleich noch zu, bei was die Needs angeht. Da sehe ich Cornerbacks ein bisschen als Vorschau auch. Und Trey Brown ist halt, da ging es so auf und ab. Der hat er mal seine Momente so. Ich erinnere mich an den Pick 6 gegen die Lions mal. Und dann sieht er aber auch in einigen Situationen wirklich alt aus, obwohl er es noch nicht ist. Und ist halt ein Seahawks, ein gedrafteter Seahawk. Und ich weiß, sentimentaler Wert gibt's in der NFL nicht viel. Auch im Angesicht des Themas Baustelle könnte ich mir auch vorstellen, dass Trey Brown unter gewissen Umständen auch nochmal 2025 vielleicht bei den Seahawks agiert.
Ja, eigentlich genau das Gleiche kann man über Artie Burns sagen, der ja auch schon ein bisschen totgesagt wurde, dann vor der Saison fast schon so ein bisschen Hype bekommen hat, hier und da als Starter neben Woolen galt für die äußere Cornerback Position, dann aber doch immer mal wieder so ein bisschen zurückgedrängt wurde. Am Ende dann hat Josh Jobe ja deutlich mehr gespielt, der auch Free Agent wird, allerdings nicht unrestricted. Darum haben wir ihn jetzt hier nicht mit aufgeführt. Ja, aber auch Artie Burns, kannst du eigentlich genau das Gleiche sagen wie bei Trey Brown, hatte seine guten Spiele, hatte seine schwachen Spiele. Könnte sein, dass er für die Tiefe auf Cornerback nochmal zurückkommt, aber für mich auf jeden Fall kein Starter. Aber dennoch die Farbe Orange für Artie Burns.
Ja, gehe ich auch mit. In der letzten Saison dann auch viel zwischen normalem Kader und Practice Squad immer so ein bisschen hin und her gebounced. Also ja, deshalb, bei dem ist gefühlt auch immer Tagesform abhängig. Deshalb gehe ich da auch d'accord mit dieser orangen Farb, mit der orangen Farbe.
Naja. Und dann kommen wir zur letzten Kategorie, zu den grünen Free Agents, also Spieler, die wir oder beziehungsweise die ich auf jeden Fall gerne in der nächsten Saison wieder bei den Seahawks sehen würde. Und ich fange mal mit Jalen Reed an, Defensive Tackle, der nun wirklich schon eine Weile bei den Seahawks, beziehungsweise ja gut mit Unterbrechung zwischendurch, aber der schon viele Jahre bei den Seahawks gespielt hat, der das System kennt, der auch gerade durch seine Gewichtszunahme nochmal ein stärkerer Anker geworden ist in der Mitte der Defensive Line, gerade gegen den Lauf, glaube ich, auch echt sehr wertvoll ist. Darum für mich Reed auf jeden Fall für die Tiefe sehr, sehr wichtiges Puzzlestück in der Defense von Mike Macdonald. Und daher hoffe ich sehr, dass man sich da irgendwie einigen kann. Auch da natürlich nicht um jeden Preis, aber ich glaube, Reed ist jemand, der Defense ganz gut tut.
Auf jeden Fall. Gerade du hast es natürlich auch leistungstechnisch auch nochmal seinen Sprung im letzten Jahr angesprochen unter Mike Macdonald. Und was für mich auch ein sehr wichtiger Faktor ist, weshalb ich ihn auch sehr gerne wieder bei den Seahawks sehen würde, ist die Tatsache, dass wenn man so Gespräche mit Byron Murphy hört, dass der vor allen Dingen so als Leader und die Vorbilder, die er so im Team hat, von denen er viel lernt, eben neben Leonard Williams auch Jaron Reed nennt. Und es gab ja letztes Jahr diese interessante Situation. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, in dem Bills-Spiel, wo Derek Hall Josh Allen so richtig einen verpasst hat und dann noch so ein Roughing the Passer kassiert hat und dadurch den Drive verlängert hat, der da, glaube ich, auch in einem Touchdown geendet ist, wo sich Jaron Reed und Derek Hall richtig miteinander angelegt haben. Und da hast du dann auch nochmal so gefühlt die personifizierte Führungsrolle gesehen, die Reed da angenommen hat, indem er halt den, Rookie war Reed ja, Reed, Quatsch, Hall ja nicht mehr, also in seinem zweiten Jahr dann auch nochmal.
Der ungeschriebene Jungspund.
Ja, ja, genau, einen jungen Spieler zusammengefaltet hat und deshalb auch von der Leistung her und auch von seinem Leadership her, würde ich mich auch freuen, wenn er wiederkommt.
Ja. Und damit kommen wir zu dem vermutlich wichtigsten Free Agent in diesem Jahr bei den Seahawks, und zwar Linebacker Ernest Jones, den die Seahawks ja auch während der Saison per Trade von den Titans sich geholt haben. Und ja, der in der Defense von Mike Macdonald auch einfach sehr gut funktioniert hat. Also zusammen mit Tyrese Knight ein Linebacker-Duo gebildet hat, das mir persönlich sehr gut gefallen hat und ich glaube auch für die nächsten Jahre eigentlich eine sichere Bank sein sollte, sowohl gegen den Lauf als auch in Coverage. Ich finde den Coverage auch besser, als man es vielleicht irgendwie so ein bisschen gedacht hat oder als er von vielen gemacht wird. Von daher hoffe ich da sehr, dass man sich da schnell einigt. Wird wahrscheinlich auch mit Abstand der teuerste Free Agent sein von allen, die hier jetzt aufgeführt sind. Aber ich drücke sehr die Daumen, dass das hinhaut, gerade auch für die Entwicklung von Tyrese Knight, weil dieses Duo, glaube ich, sehr gut funktioniert hat. Da scheint eine gewisse Chemie zu sein zwischen den beiden. Ja. Und für mich eigentlich ein perfekter Linebacker für das System, dass Macdonald spielen lässt.
Auf jeden Fall. Also ich habe gerade auch nochmal geschaut, der ist erst, das wäre jetzt sein zweiter Vertrag in der NFL, der ist erst 25, also wird Ende November, wird der 26, deshalb auch noch. Man hat das Gefühl, er ist irgendwie schon länger in der Liga, aber...
Ja, das ist schon sein drittes Team jetzt, also...
Genau, genau. Und das ist auch so ein Fakt, weil es war dann auch ging dann ja nach dem letzten Saisonspiel, war ja auch so das Thema, die Frage, ne, wo viele Experten auch gesagt haben, ja, Ernest Jones, der muss zurückkommen. Und letztes Jahr ist er erst von den Rams zu den Titans getradet worden und dann von den Titans zu den Seahawks. Und innerhalb von einem Jahr drei Teams. Und das hat er nachher auch durchblicken lassen und gesagt, ja, er ist auch ein junger Vater, also ein kleines Kind, Frau, und hat auch wirklich ganz offen gesagt, ich glaube, da gab es mal so eine Behind-the-Scenes-Episode von den Seahawks auf YouTube, wo es auch nochmal um Ernest Jones ging, wo der auch gesagt hat, er hat gar keinen Bock mehr umzuziehen. Er findet es hier, findet es an der West Coast cool. Seine Frau freut sich, dass sie wieder an der Westküste sind. Er fühlt sich unter Mike McDonald wohl und hat dann auch nach dem letzten Saisonspiel in L.A. im Lockerroom gesagt, ja, es wird auf jeden Fall einen Weg geben, dass ich Seahawks bleibe. Sprich, der will auch in Seattle bleiben und das beruht so auf Gegenseitigkeit und wie wichtig er halt wirklich geworden ist, nachdem die Seahawks ihre beiden Middle Linebacker aus der Free Agency mit Jerome Baker und Tyrell Dodson zur Bye Week in Woche 10 entlassen haben oder getradet haben und Ernest Jones dann geholt haben und was er auch am Anfang musste er sich so ein bisschen reinspielen, aber gerade auch zum Ende der Saison, du hattest es gerade angesprochen, was er für ein Anker war und was er für ein gutes Duo mit Tyrese Knight gebildet hat, ist es für mich der berühmte No-Brainer. Ich habe gerade mal geguckt, wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht, Patrick Queen, der verdient so um die im Schnitt bei seinem Vertrag, den er letztes Jahr bei den Steelers unterschrieben hat, so 14-15 Millionen Dollar. Da würde ich Ernest Jones, glaube ich, auch einsortieren. Und
ich denke auch, ja.
Gerade. Ja.
Nee, sorry, mach weiter.
Ja, gerade durch seine Wichtigkeit, die er eben für die Seahawks hat, die man letztes Jahr gesehen hat, denke ich auch mal, dass man das Zähne, ohne mit den Zähnen zu knirschen, ihm auch zahlen kann.
Ja. Ja, also ich rechne so mit 3 Jahre, 45 bis 50 Millionen. Ich glaube, da sind wir in einem realistischen Bereich und ja, ich meine, er hat seine Verhandlungsposition ja schon ein bisschen geschwächt. Du hast es gesagt, dadurch, dass er gesagt hat, ja, er will wirklich sehr gern bleiben. Da wird ihm sein Agent wahrscheinlich auch einmal mit dem Fuß gegen Streamer getreten haben, unter dem Tisch.
Unterm Tisch, ja.
Genau. Aber ja, mal schauen, wie sehr das den Preis drücken kann. Aber ja, ich denke mal, ungefähr in dem Bereich wird man sich bewegen müssen, ja. Damit haben wir alle Unrestricted Free Agents der Seahawks durchgesprochen. Wie gesagt, es gibt auch noch Restricted und Exclusive Rights Free Agents, aber da ist abgesehen von Josh Jobe eigentlich niemand dabei, der jetzt besonders erwähnenswert wäre. Von daher haben wir das dieses Mal ein bisschen außen vor gelassen. Aber auch da, wenn es da irgendwelche News, irgendwelche Verkündungen gibt, erfahrt ihr das natürlich wie immer bei uns auf den Social Media Kanälen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, beziehungsweise auch zum letzten Punkt dieser Free Agency Folge, beziehungsweise des Themas Free Agency. Und zwar, wenn man auf den Kader des Seahawks schaut, fallen einem natürlich so ein paar Bereiche auf, die besser aufgestellt sind und ein paar Bereiche, die schlechter aufgestellt sind. Und wir schauen uns das mal etwas genauer an, wo es noch hapert, wo sind die größten Needs der Seahawks für die Free Agency, aber auch den Draft. Und ich persönlich bin jetzt davon ausgegangen, beziehungsweise bin von keinem Re-Signing ausgegangen. Also die Free Agents, also auch insbesondere Ernest Jones, Jaren Reed, habe ich jetzt nicht mehr dem Kader zugehörig betrachtet, sondern die sind für mich, für die Betrachtung der Needs, sind diese Spieler aktuell keine Seahawks-Spieler, also nicht im Kader. Dementsprechend findet sich Linebacker bei mir auch schon relativ weit oben. Aber ich würde sagen, wir fangen mal von hinten an. Also Platz 5, da habe ich Defensive Tackle in Anführungszeichen nur auf Platz 5, weil wir damit mit Byron Murphy und Leonard Williams eigentlich zwei sehr, sehr gute Spieler haben. Von Murphy wird hoffentlich noch ein bisschen mehr kommen. Das war eine okay Rookie-Saison, aber jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie besonders Aufsehen erregt hätte. Leonard Williams hingegen mit seiner wahrscheinlich besten Saison seiner Karriere für mich auch ein Anwärter eigentlich gewesen für den Pro Bowl, für den All-Pro. Hat es da dann aber jeweils nur ins Second Team geschafft, ne? Zweite Auswahl oder irgendwie so.
Ich glaube, ja.
Ja, aber
überhaupt.
Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Saison und klar, da wird immer ein bisschen rumgeschoben, ne? Defensive End, Defensive Tackle ist da vielleicht nicht ganz, ganz trennscharf, aber für mich jetzt dieses Duo Murphy und Williams auf jeden Fall sehr, sehr stark und das Problem ist halt dahinter, ne? Also die, die Tiefe, gerade wenn wir entsprechende Cuts vornehmen, die wir da in unserem Segment zuvor vorgeschlagen haben, und wenn Jaron Reed die Seahawks verlassen sollte, dann muss man halt dahinter für etwas Tiefe sorgen. Darum für mich Defensive Tackle auf Platz 5.
Ja, ich bin es tatsächlich ein bisschen anders angegangen und habe den Seahawks Jaron Reed und Ernest Jones noch zugeordnet. Und deshalb sieht es bei mir ein bisschen anders aus. Und deshalb ist bei mir auf der 5 tatsächlich die Linebacker-Position. Ich habe da nochmal zugeschrieben, Ernest Jones muss verlängert werden und davon gehe ich auch aus. Tyrese Knight ist ein Versprechen für die Zukunft, aber hat halt auch erst eine Saison gespielt und deshalb bin ich mir auch im Angesicht der Tiefe der Linebacker-Klasse fast schon sicher, dass die Seahawks da im Draft was machen werden, um sich da einfach nochmal so eine Versicherung zu holen. Und es ist ein Wunschgedanke, den man ja mal hegen kann, wenn man mal nach Philadelphia schaut. Die haben 2024 einen gewissen Zach Bourne, der in New Orleans im Jahr 2023 Special-Teamer war, in Free Agency geholt. Und der hat gefühlt, ich glaube, der hat sogar Stimmen für Defensive Player of the Year gekriegt, wenn mich nicht alles täuscht. Wäre natürlich schön, wenn John Schneider da nochmal irgendwie was rausrutschen würde nach der desaströsen Free-Agent-Klasse von 2024. Will ich jetzt nicht unbedingt ausschließen, aber dass da auf Linebacker auf jeden Fall was gemacht werden muss, sehe ich ähnlich.
Mhm. Dann bei mir auf Platz 4 Cornerback. Da gibt es natürlich mit Witherspoon einen hervorragenden Spieler, der aber ja dann doch relativ viel im Slot gespielt hat. Das heißt, auf Außen braucht es definitiv noch mindestens mal ein bisschen Tiefe. Also Woolen auf der einen Seite ist, denke ich mal, weiter gesetzt, auch wenn der nie so richtig an seine doch sehr, sehr starke Rookie-Saison anknüpfen konnte. Und auf der anderen Seite haben wir es eben gesehen, da gibt es einige Möglichkeiten, einige etwas jüngere Spieler wie ein Trey Brown, der aber ja nun auch Free Agent ist, Josh Jobe als Restricted Free Agent, gehe ich mal fest davon aus, dass der die Seahawks nicht verlassen wird. Also da auf jeden Fall ein weiterer Corner auf der anderen Seite, aber für mich dann doch schon ein relativ ernster Need. Ich überlege auch gerade tatsächlich, ob ich Cornerback nicht noch weiter nach oben packen würde. aber jetzt habe ich es gesagt, darum für mich Cornerback auf der 4, aber absolutes Verständnis, wenn man die Position weiter oben ansiedeln würde.
Ja, ich bin da auch noch ein bisschen anders. Ich habe da eine Position auf der 4 aufgeschrieben, die du jetzt gar nicht in deinen Top 5 hast. Und das ist für mich tatsächlich Quarterback. deshalb, ja, es ist meine Begründung kommt sofort. John Schneider hat ja schon jahrelang darüber philosophiert, wie lange er keinen Quarterback mehr geholt hat. Und jetzt muss er einfach irgendwann mal den Abzug ziehen, wie man so schön sagen würde. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass da jetzt im Draft was passieren wird, weil in Free Agency sehe ich das einfach nicht. Für mich ist es ganz klar so, wir haben letztes Jahr gesehen, Sam Howell ist nicht die Antwort als Quarterback, als Nachfolger von Geno Smith. Und auch hier gehe ich von der Verlängerung von Geno Smith aus maximal 2 Jahre. Dann ist der gute Mann 36 und dann braucht man meiner Meinung nach einen Quarterback, der ready ist, um Starter zu spielen. Deshalb wäre jetzt für mich so gefühlt der spätestmögliche Zeitpunkt, nochmal einen Quarterback zu holen, den nochmal 1-2 Jahre, ähnlich wie man es in Green Bay bei Jordan Love gemacht hat, hinter Geno Smith sitzen zu lassen. Und ihn noch so ein bisschen für für das System, was man spielen will, zu formen. Weil ich glaube nicht, dass man nochmal einen zweiten Geno Smith als Ersatz eines Starters wie nach dem Ende der Ära Russell Wilson finden würde. Wenn man da eine Baustelle hat, Das ist Quarterback ist die wichtigste Position und kann man sich nicht leisten. Und ja, nach vielem Gerede über Quarterbacks im Draft, auch wenn die Klasse nicht so gut ist, muss man da jetzt einfach mal was machen. Und deshalb Quarterback bei mir auf der 4.
Ja, also ich glaube, das jetzt irgendwie zu erzwingen, auch wenn das Board jetzt irgendwie nicht entsprechend fällt oder also einfach einen Quarterback zu picken, um des Pickens willen, also um der Position willen, halte ich in der Seahawks-Situation eigentlich für nicht unbedingt nötig. Ja, Howell hatte letztes Jahr ein Spiel, das war nicht besonders gut. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger aus Washington-Zeiten. Das war auch ein stetes Auf und Ab. Man hat für Howell relativ viel investiert. Ich glaube, unterm Strich ungefähr ein Drittrunden-Pick.
Ja.
Von daher, ja, weiß ich nicht. Also so als Ersatzmann bin ich da eigentlich ganz komfortabel aktuell. Und Gino soll es ja anscheinend noch ein paar Jahre machen. Von daher, in so einem Jahr, wo die Klasse echt nicht besonders gut ist, keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt ob das jetzt unbedingt so ein starker Need ist. Aber du, völlig in Ordnung. Also kann man definitiv vertreten, die Position. Aber ja, du hast es gesagt, ich habe die Position tatsächlich nicht in meinen Top 5.
Ist ja auch vollkommen okay. Ne? Wenn wir hier einen Diskurs schaffen, ist es ja dem Ganzen völlig auch zuträglich.
meine 3 ist tatsächlich Edge, also die Edge-Verteidiger, sprich Defensive End, / Outside Linebacker. Die Seahawks haben da halt relativ viel junges Talent, aber mir fehlt da einfach so ein dominanter Nummer 1 Rusher, der diese Gruppe anführt, der ein bisschen Aufmerksamkeit der O-Line auf sich zieht, der hier und da mal Double Teams auf sich zieht und für andere ermöglicht, mit ein bisschen weniger mit weniger Protection da irgendwie zurechtkommen zu müssen. Uchenna Nwosu war sehr viel verletzt und selbst der war ja nie so diese ganz klare Eins. Also und dahinter hast du halt eine Gruppe mit Murphy, mit Hall, die alle absolut Talente haben. Ich bin ja nun wirklich der größte Murphy-Fan EU-West. Absolut. aber das ist halt kein dominanter Edge-Bull-Rusher, wie man sich den vielleicht gern wünschen würde. Von daher ist Edge für mich insoweit ein Need, dass man da, glaube ich, wie gesagt, eben mal einen etwas körperlich stärkeren und etwas dominanteren Rusher gebrauchen könnte. Und das wäre für mich auch potenziell im Draft auf jeden Fall ein Need, weil Free Agency die richtig guten Edge-Rusher kommen eigentlich nie auf den Markt. Und wenn doch, werden die so teuer, dass du dafür gefühlt deinen gesamten Cap-Space hergeben musst. Darum für mich auf jeden Fall Draft und da dann vorzugsweise auch in der ersten Runde, um halt wirklich eines der Top-Talente zu bekommen, weil ich weiß nicht, wie viele Zweitrunden-Picks die Seahawks in den letzten Jahren in Edge-Rusher gesteckt haben, aber gefühlt jedes Jahr haben sie einen damit rausgeholt, wenn es nicht gerade ein Running Back war, dann war es Edge. Von daher, ja, würde ich mir wünschen, dass man da ein bisschen mehr Prio auf die Positionsgruppe legt und da dann auch mal draft-spezifisch bisschen Picks in die Hand nimmt.
Bin ich auch voll bei dir, sehe ich sogar noch ein bisschen mehr Prio drauf, sprich, ich deute damit an, dass ich dazu noch kommen werde. Jetzt komme ich allerdings auf der 3 zu den Cornerbacks, die du auf der 4 hattest, und ich denke, wir sind da sehr ähnlich. Also die letzte Saison hat gezeigt, dass die Seahawks da auf Cornerback anfällig sind. Gerade weil Spoon eben als Nickel absolut top ist und da für mich auch gesetzt ist, also deshalb da nicht auf Outside aushelfen kann, weil dann machst du dir auf der Nickel-Position wieder eine Baustelle auf.
Naja, er spielt ja durchaus auch Outside. Also die Snaps waren ja sogar vergleichsweise ausgeglichen. Also es ist jetzt nicht so, dass man den nie außen sehen würde, aber ich glaube auch, dass er im Slot besser aufgehoben ist.
Genau. Und outside dann Tariq Woolen habe ich auch mal ein Fragezeichen hintergesetzt. Ähnlich wie du. Das ist auch irgendwie so eine Wundertüte nach seiner Rookie-Saison. Trey Brown und Artie Burns, ja, ähnlich wie bei dir, auch große Fragezeichen hinter. Und ob Josh Jobe dann seine 2024er Leistung nochmal wiederholen kann, ist für mich auch, ja, fraglich. Würde mich natürlich freuen, aber dennoch braucht man da im Draft, denk mal, dass man da nochmal auf Cornerback geht. Das hat letztes Jahr überhaupt nicht funktioniert mit den beiden, was, Clemson? Ja, ne, Pritchett und James, James ist ja, glaube ich, nee, noch.
Also Clemson war es nicht, es war irgendwas mit irgendwas.
Auburn.
Ja, genau.
Ja, James, der ja vor dem 53er-Kader noch rausgeflogen ist, und Nehemiah Pritchett, der ja auch irgendwie so ein bisschen zwischen Practice Squad und Kader hin und her gebounced ist und wenn er dann mal gespielt hat, auch nicht gut aussah. Deshalb für mich auch, ähnlich wie du das so ein bisschen angedeutet hast, du hast ja gesagt, ja, vielleicht hätte ich es doch ein bisschen höher einsortieren sollen, sehe ich da auf jeden Fall auch den Need auf Cornerback.
Ja. Kann ich nichts gegen sagen, ja, genau. Dann Platz 2 für mich, wie gesagt, weil ich davon ausgegangen bin, Ernest Jones kein Teil der Seahawks mehr, für mich Linebacker, weil ja, da haben die Seahawks aktuell mit Terry Snight einen Spieler, der da zur Stammbesetzung gehört, und daneben ist alles frei. Von daher, für den Fall, dass man mit Jones nicht verlängert, ein riesengroßer Need. Falls man mit ihm verlängert, hätte ich die Position auf jeden Fall deutlich weiter hinten, aber auch da, du hast es ja schon gesagt, bräuchte man für die Tiefe zumindest ein bisschen Konkurrenz auch für die beiden. Aber ja, daher für mich auf Platz 2.
Genau, und da verschieben wir uns wieder ein bisschen. Du hattest die Edge-Rusher auf 3, ich habe sie tatsächlich auf 2, eben auch vollkommen übereinstimmend mit deinen Ansätzen, dass da zwar Talent da ist, aber wirklich dieser Difference-Maker fehlt. Und du hattest gerade angesprochen, du kannst gar nicht aufzählen, wie oft die Seahawks in den letzten Jahren in der zweiten Runde einen Edge-Rusher genommen haben. Ich kann es auf jeden Fall auch nicht aufzählen. Was ich allerdings aufzählen kann, dass die Seahawks letztes Jahr im Draft zum ersten Mal seit vielen Jahren keinen Pass-Rusher gepickt haben. Deshalb gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass die Seahawks da, wenn nicht in der Free Agency, vielleicht mit Abstrichen, aber glaube ich in jedem Fall im Draft auch nochmal aktiv werden werden.
Ja, absolut. Also wie gesagt, Free Agency ist, glaube ich, echt schwierig für die Positionsgruppe. Ja. Darum setze ich da meine Hoffnung auch auf den Draft, ja. Und dann kommen wir zu 1. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, Jonas, und sage, dass wir da relativ ähnlich unterwegs sind.
Ich glaube auch, ja. Oder ich glaube nicht nur, ich weiß es.
Ja, und da haben wir natürlich die Interior Offensive Line, also Guard und Center. Ja, im letzten Jahr wirklich absolut unterdurchschnittliches Auftreten auf beiden Positionen, eigentlich das ganze Jahr über einen riesen Unsicherheitsfaktor, die Line insgesamt, aber insbesondere die Interior Line, gefühlt kannst du da eigentlich alle austauschen. Das ja, war absolut nichts, und ich glaube, das ist was man sowohl im Draft als auch in der Free Agency adressieren wird. Idealerweise hast du es ja immer irgendwie in der Free Agency so, dass du die Spieler dir ranholst, damit du keine ganz klaren Löcher mehr zu stopfen hast, damit du im Draft nicht zu heftig auf Need draften musst. Aber das ist natürlich auch nicht immer möglich. Von daher glaube ich auch, das könnte tatsächlich auch eine Positionsgruppe sein, bei der man sich in der Free Agency versucht, den einen oder anderen Veteran reinzuholen, aber trotzdem dann im Draft nochmal schaut, okay, wie können wir hier langfristig Talent in diese Line reinholen. Weil bei den Seahawks war es ja schon immer so, die haben einfach kein Talent, wenn es darum geht, Offensive Liner zu draften.
Ja.
Man konnte ihnen ja nicht vorwerfen, dass sie da keine Ressourcen reingesteckt haben. Also auch zu Russell Wilsons Zeiten, als die Line ja auch immer schon Thema war, hat man ja wirklich viele Picks und viel Geld auch in diese Positionsgruppe gesteckt, aber nichts hat wirklich langfristig was gebracht. Jetzt hatte man ja vor einigen Jahren dann mit Cross und Lucas zwei sehr, sehr solide Tackles zumindest. Lucas natürlich leider mit den Verletzungsproblemen, aber die Interior Line ist ja wirklich seit Jahren schon eine riesige Baustelle, und ja, da muss wirklich dringend was gemacht werden.
Absolut. Also auch ganz klar meine 1. sowohl im Draft als auch in der Free Agency muss da was gemacht werden. Ich kann mich so ein bisschen damit anfreunden, oder ich hoffe es zumindest, dass die Seahawks da zum einen in der Free Agency wirklich nochmal aktiv werden. John Schneider hat es auch in der letzten Woche, wurde er nochmal drauf angesprochen und hat dann schon so ein bisschen angedeutet, ja, dass er jetzt doch irgendwie fast da schon dazu gezwungen ist, über seinen Schatten zu springen und dann vielleicht mal Offensive Liner zu bezahlen. So den Plan, den ich ganz cool finden würde. Ich weiß nicht, ob jemand, der Name etwas sagt oder den meisten Seahawks-Fans etwas sagt, ist der Name Drew Dorman. Das ist der Center der Atlanta Falcons. Der wird jetzt auch Free Agent. Und ist im letzten Jahr Top 6 Center gewesen, was PFF angeht. Der wird als einer der besten O-Liner in der Free Agency gehandelt. Also ich glaube mal, Trey Smith ist nicht realistisch. Aber das ist so in die Richtung
Center. Hat er nicht ihren Franchise Tag bekommen?
Weiß ich gar nicht. Ja, das ist ja natürlich die Frage, ob er den unterschreibt. Deshalb, mal gucken. Aber wie gesagt, für mich wäre es eher Drew Dorman, weil wenn man sich so auf die Vertragsstrukturen schaut, sind die Center immer noch so ein bisschen underpaid. Also selbst wenn du dir einen guten Center reinholst, musst du da nicht so viel Geld ausgeben wie für einen Tackle sowieso nicht oder für einen Guard. Also im Moment verdienen nur 4 Center in der NFL mehr als $10 Millionen pro Jahr. Deshalb könnte ich, Dorman ist auch erst 27, könnte ich ihn da vielleicht so im Bereich 4 Jahre, $60 Millionen, wenn man da wirklich mal Geld in die Hand nehmen will, weil er eben wirklich ein guter Center ist. Er hat es in Atlanta bewiesen, 15 Millionen pro Jahr, da wird man noch relativ günstig wegkommen, als wenn man jetzt zum Beispiel einen guten Guard in Free Agency holt. Da gehst du dann eher Richtung 20 Millionen. Und dann könnte man, wenn das schöne Wort könnte nicht wäre, vielleicht nochmal ein bisschen entspannter in den Draft gehen und da sich wirklich in Richtung Guards orientieren. Also wenn man auf den Draft schaut, da sind viele gute O-Liner dabei, viele Tackles. Aber von diesen Tackles sind auch einige Kandidaten da, die für die NFL eigentlich auf der Tackle-Position ein bisschen zu klein sind. Und daher eher Richtung Guard rutschen können. Also auch da ist das Angebot dieses Jahr im Draft da. Und wenn ich jetzt der General Manager der Seahawks wäre, dann würde ich in der Free Agency wirklich auf Center gehen und dann im Draft nach einem Guard oder zwei schauen, auch mit einem hohen Pick. Wenn ich in der ersten Runde, dann in der zweiten, weil die Seahawks ja auch gesagt haben, ja, nach Need Draften ist nicht mehr so, aber ja, bei der Situation in der Interior O-Line musst du dann auch irgendwann auf Need gehen, weil es geht halt nicht anders. Und deshalb bin ich da auch voll bei dir. Interior O-Line, größter Need bei mir auf der 1.
Ja.
Interior O-Line auf die 1.
Normal O-Line auf die 1. Absolut. Ja, ich glaube, da wird es auch innerhalb der Seahawks-Fanschaft relativ wenig Variation geben, wenn wir da jetzt eine Umfrage machen würden unter allen German Seahawkers, dann wäre, glaube ich, die Interior Offensive Line bei fast jedem da auf der 1. Ja. Gut, dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick gegeben über die gesamte Free Agency, hier in einer Folge mal eben einiges abgefrühstückt. Ich hoffe, ihr habt, ja, wie gesagt, ne, so einen gewissen Überblick gewinnen können, insbesondere auch was die finanzielle Situation angeht. Nächste Woche geht's ja dann los mit der Free Agency und auch da wird natürlich alles von unserer Seite auf den Social Media Kanälen abgedatet und ihr werdet da auf dem Laufenden gehalten. Wir haben jetzt noch eine Kleinigkeit im Anschluss, und zwar geht es da um den NFL Draft. Eines unserer Mitglieder, der Jonathan, wurde nämlich auch wegen einer ziemlich krassen Tattoo-Idee, dieses Englisch ist ganz schlimm, zu Seattles International Fan of the Year gekürt und darf jetzt tatsächlich zum Draft nach Green Bay reisen, wo er die große Ehre hat, einen Draft-Pick für die Seahawks live auf der Bühne verkünden zu dürfen. Jonas hat mit ihm gesprochen, ein kurzes Interview geführt, das gibt's jetzt hier im Anschluss. Darum verabschieden wir uns an dieser Stelle schon mal bei euch. Und zwar wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks! They are blowing the roof!
roof off this place.
Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Ja, Jonathan, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und dann sage ich erstmal willkommen bei Ballhawks.
Vielen Dank, ist eine absolute Ehre, bei euch zu sein.
Ja, freut uns auch, dass du dir die Zeit genommen hast und dass quasi einer unserer Fanclub-Mitglieder International Fan of the Year geworden ist bei den Seahawks, ist natürlich super. Jetzt mal so als Standardfrage vorab, seit wann bist du Seahawks-Fan und wann bist du dann auch zu den German Seahawkers gekommen?
Also Seahawks-Fan seit dem 8.1.2011, um genau zu sein. Das war das erste Footballspiel, was ich so zufällig gesehen habe. Das war dann das Playoff-Spiel gegen die Saints mit dem legendären Beastquake Run. Und ja, ich war völlig geflasht. Also als Marshawn Lynch da irgendwie 10 Männer durch die Gegend geworfen hat, war ich völlig geflasht. Hab mich dann... Klar, ne, Regeln von der NFL und gerade zu der Zeit war es echt schwer, Football in Deutschland zu schauen. Und so nach und nach hat sich das dann aber entwickelt, dass es immer mehr wurde. Aber die Seahawks haben mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und wie es dann halt so ist, dann kam irgendwann das erste Trikot, dann kamen mehr Trikots dazu, dann hat man irgendwann konnte man dann im Free TV auf Pro7 schauen. Ja, und dann wurde es halt immer mehr und einmal ein Seahawk, immer ein Seahawk. Also es hat sich nie irgendwie was ergeben, dass ich dann gedacht habe, boah, nee, ein anderes Team, sondern ja, es sind halt unsere Seahawks.
Auf jeden Fall, hört sich super an. Sprich, du hast auch den Super Bowl-Sieg dann auch wahrscheinlich ganz anders wahrnehmen können, weil du eben schon Fan warst und oder länger schon Fan warst und nicht erst, ich sag mal, seit der Russell-Wilson-Ära.
Ich habe die Höhen und Tiefen mitgemacht. Ich habe quasi am Stück ja den Super Bowl Sieg mitgenommen und im Jahr drauf das Spiel, über das ich nicht gerne rede. Du. Man hätte den Ball immer noch rennen sollen.
Genau, bin ich auch vollkommen bei dir. Ich bin auch so jemand, wenn da irgendwelche Highlights laufen und so, das gebe ich.
Wird immer geskippt. Es wird immer geskippt. Ich möchte dieses Interception nicht sehen.
Ja, genau. Ja, dann natürlich, ich weiß nicht, ob's viele schon gesehen haben, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Du hast ein ganz besonderes Tattoo mittlerweile, und zwar das Autogramm von Jermaine Curse auf dem Oberschenkel, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, ja.
Wie kommt man auf die Idee?
Also erstmal war ja nur der Seahawk da. Der war schon ewig geplant, aber es waren halt einfach andere Tattoos dann oder andere Tattoo-Projekte, die erst fertiggestellt werden mussten. Und dann kam es aber so, dass meine Frau Mitte letzten Jahres dann meinte so, ey, wir gehen ja wieder nach München und wäre es nicht eine coole Idee, da kam noch ein Freund mit, dass wir uns alle irgendwas Kleines eben als Erinnerung an dieses NFL-Wochenende stechen lassen. Mhm. Da habe ich gedacht, naja, ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, sich das Logo stechen zu lassen. Das wurde dann auch am Mittwoch vor dem Wochenende wurde es dann auch frisch gestochen. Meine Frau hat sich dann auch das Dolphins-Logo stechen lassen, also auch die habe ich mittlerweile infiziert mit dem NFL-Fieber. Ja, und dann bin ich mit dem frisch gestochenen Seahawks-Tattoo nach München gefahren und freitags haben wir dann alle NFL-Pubs abgeklappert, wo man auch einfach wieder sagen muss, rein objektiv, jetzt gar nicht mit Fanbrille, war einfach das Seahawks-Pub im Hard Rock Café am allerbesten, also unglaublich, was da wieder aufgefahren wurde. Und ja, dann gab es diesen extra Raum, wo man mit der VR-Brille Football spielen konnte. Und man kriegt ja dann von der Außenwelt nichts mehr mit. Und dann werde ich irgendwann angetippt. Und meine Frau meint dann so, kennst du den Jermaine Curse? Und ich habe dann schon so leicht angefangen zu zittern. Und meinte so, ja, warum? Ja, der steht gerade einen Meter weg von dir, der schaut dir beim Zocken zu. Und dann hatte man erstmal ein bisschen Druck. Dann hat man danach ein bisschen gequatscht und dann habe ich, ja, aus dem Moment heraus gefragt, ob er mir nicht das Logo, das frisch gestochene Logo noch signieren will. Musste ich vorher absprechen, nicht, dass mich dann noch ein Security von ihm umbollert, wenn ich da die Hosen runterlasse. Ja, und dann hat er mir das unterschrieben. Und 2 Tage nach dem Wochenende habe ich dann gleich einen Termin mit meinem Tätowierer ausgemacht und dann wurde es verewigt.
Ja, sehr cool. Wie lief das Ganze ab? Also du sagst es gerade, als du da die Hose runtergelassen hast, also für alle, die das noch nicht gesehen haben, Du hast das oben auf dem linken oder auf dem rechten Oberschenkel?
Auf dem linken Oberschenkel über.
Genau, genau. Und damit er da unterschreiben konnte, musstest du natürlich die Hose runterlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie hat er da reagiert?
Ich habe ihn erstmal nur gefragt, ob er mir mein Tattoo signieren will. Er meinte, ja, klar, macht er. Dann habe ich gesagt, ja, muss er da ein kleines Heads abgeben. Dazu müsste ich die Hose runterlassen. Dann hat er den Kopf so weggedreht als Joke. Aber der war da völlig fein mit. Also das okay. ist, ich hatte ja auch noch eine Unterhose an. Also da hat niemand mehr gesehen, als er musste. Ja. Aber es war witzig. Alle drumherum fanden es witzig. Das war, ja... zwischendrin habe ich auch noch einen kleinen Blackout, weil es einfach völlig überfordernd ist. Also wenn da halt so eine Seahawks-Legende steht und ich damit groß geworden bin, wenn man überlegt, 2011, 2012, da war ich halt, oh Gott, 16 rum, ja. Also ne, ich bin mit denen durch meine Pubertät gegangen, mehr oder weniger. Und ja, war einfach aus dem Moment heraus und jetzt im Nachgang kann ich sagen, eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich darf nicht sagen, die beste Entscheidung, sonst kriege ich Ärger mit meiner Frau, aber eine der besten Entscheidungen.
Sehr gut. Ja, und notfalls, wenn du sagst Blackout, es ist ja auch videotechnisch dokumentiert worden, sprich, du kannst es dir auch wieder, wie immer wieder angucken.
Habe ich sehr oft machen müssen. Ja. Ich weiß noch, dass ich mich danach echt irgendwann hinsetzen musste, weil ich so gezittert habe. Okay. Ich meine, wir kommen ja bestimmt noch dann zu der Überraschung, wie ich dann überrascht wurde mit dem International Fan, aber auch da, also das ist einfach, wenn man so Fan von was ist, und ich denke, da können ganz viele Seahawkers auch ein bisschen mitfühlen, das ist einfach völlig überfordernd und nicht, das war ja anstrengend für den Körper.
Glaube ich dir, und du hast es gerade schon angesprochen, es gab ja diese Aktion im Tattoo-Studio mit Bam auch. Wann hast du realisiert, dass es kein Scherz war und dass du wirklich International Fan of the Year für die Seahawks in diesem Jahr in 2025 bist?
Also, dass es ein Scherz war, habe ich gar nicht gedacht, aber ich habe es gar nicht realisiert bekommen. Also es war so überfordernd, weil, also ich wurde da hingeloggt unter dem Vorwand, dass eben Pascal, mein Tätowierer, ein neues Studio hat und ob wir das nicht anschauen wollen. Und ich so, ja, kann man machen. Also ich habe nie damit gerechnet. Und dort fahren wir da hin und dann geht halt diese Tür auf und dann rennt Bam auf mich los und ich sehe ein Kamerateam und... Und ab dem Moment war es halt wirklich wie im Tunnel, wie im Film. Ja. Also ich habe es also wirklich realisiert, habe ich es wahrscheinlich erst so vor einer Woche.
Ja.
Also es ist einfach sehr surreal. Es ist einfach, dass ich das geworden bin. Ist einfach was ganz Besonderes. Ich konnte es in dem Moment nicht glauben. Ich konnte es auch danach lange nicht glauben. Ich habe ganz oft zu meiner Frau gesagt, warum ich? Und man sieht es auch, glaube ich, in den Videos, frage ich mich schon in dem Video, weil ich mir natürlich bewusst ist, was sonst so für Menschen Fan of the Year und International Fan of the Year werden, von Vorsitzenden, von den ersten deutschen Fanclubs, Menschen, die behinderte Kinder trainieren, also die wirklich viel für die Community machen. Und ich bin halt eigentlich nur so just a guy mit einem Tattoo auf dem Oberschenkel. Trotzdem ist es natürlich eine coole Story, aber zwischenzeitlich hatte ich echt so ein bisschen, ein schlechtes Gewissen eigentlich, warum ich, warum nicht jemand anders. Mittlerweile kann ich es aber arg genießen, weil mittlerweile habe ich auch so viel Zuspruch bekommen, dass ich mich doch einfach freuen soll. Wurde auch so von der Community, also natürlich liest man sich die Kommentare drunter durch unter den ganzen Videos und auch da wurde von der Community wurde es eigentlich immer sehr gut aufgenommen und viel Spaß gewünscht. Gibt immer wieder ein paar, die dann drunter kommentieren, ich bin schon seit 30 Jahren Fan und habe mehrere Tattoos, warum bin ich das nicht geworden? Yeah. Also ich wünsche den Leuten nur von Herzen, dass sie es auch irgendwann werden, bewerbt euch einfach. Aber sowas muss man da nicht posten. Dann wünscht einfach jemand Glück und seid nicht neidisch drauf. Ich würde es jedem anderen auch gönnen. Jetzt bin's ich halt geworden und ich versuche einfach so viel wie möglich mit der Community zu teilen, dass die trotzdem ein Stück davon sein können.
Ja, super. Also coole Einstellung. Und apropos neidisch, da bin ich jetzt so ein bisschen neidisch, weil für alle, die es noch nicht wissen, du bist natürlich nicht nur Fan of the Year so quasi beim Namen und Chris, glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob du ein Trikot kriegst, aber so die große Belohnung in Anführungsstrichen für dein Engagement oder dafür den für deine Liebe für die Seahawks ist natürlich die Tatsache, dass es für dich nach Green Bay zum NFL-Draft geht. Und da bin ich persönlich riesig neidisch und freue mich auch total für dich. Aber weißt du denn jetzt schon, wann es nach Green Bay geht und was dich dann da so erwartet? Gibt es schon ein Programm?
Also das Ganze hat sich jetzt tatsächlich in der letzten Woche erst entwickelt. Ich bin da im Kontakt mit den Seahawks, die sich da auch wirklich gut um mich kümmern. Die haben jetzt mir schon meine Flugdaten organisiert, die haben schon das Hotel für mich organisiert. Also ich fliege am 23.04. hier los. Am 24. bis zum 26. ist dann der Draft und am 27. geht es dann für mich wieder zurück. Was am Draft alles auf mich zukommen wird, weiß ich so genau noch nicht. Das wird auch irgendwann im Laufe der nächsten Woche dann kundgetan, wenn die Liga auch dann alle Termine fest gesettelt hat. Was ich weiß, ist, dass wir am ersten Tag wohl eine Fragerunde und ein Meet and Greet mit dem Commissioner, mit Roger Goodell, haben werden, wo wir dann unsere Fragen stellen dürfen. Aber ansonsten, außer dass ich verrückterweise live auf diese Bühne gehen darf und da vor einem Millionenpublikum im Fernsehen einen Pick verkünden darf.
Ja. Oha, okay.
Weiß ich tatsächlich noch nicht. Also das ist, meine Frau sagt immer, das ist so ein Lebenstraum. Da habe ich gemeint, nee, ist es nicht. Weil sowas kann man sich nicht erträumen. Mhm. Also allein mal einen Draft live zu verfolgen im Publikum wäre ja schon ein Riesending. Aber dass ich da auf diese Bühne gehen darf und auf der Bühne vor dem Live-Publikum und im Fernsehen diesen Pick verkünden darf, ist ja unbeschreiblich. Ich hoffe nur, dass die Seahawks irgendeinen Spieler mit einem aussprechbaren Namen picken. Da, wenn das
und kein Running Back.
Ja, und wenn das ein Hawaiianer ist mit mehr Vokalen als anderen Buchstaben, dann wird es auch spannend. Aber sonst ja,
okay.
Ich freue mich riesig drauf. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Und ja, wird unvergesslich werden auf jeden Fall.
Das glaube ich dir. Jonathan, ganz, ganz vielen Dank. Wir werden natürlich deine Reise nach Green Bay auf jeden Fall verfolgen. Wir werden auch noch Content auf der Website mit dir haben, sprich für alle, die jetzt zuhören. Es war nicht das letzte Mal, dass ihr von Jonathan gehört, gesehen und gelesen habt. Deshalb ganz, ganz lieben Dank und ja, wir freuen uns total für dich und wünschen dir an der Stelle schon mal eine gute Reise nach Green Bay.
Dankeschön. Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich will da so viel wie möglich eben der Community auch zurückgeben, weil im Endeffekt sind wir ein Fanclub, im Endeffekt lieben wir alle ein Team und lieben diese Sportart und das wird einfach eine Riesenparty für uns alle.
Super, ganz, ganz lieben Dank und ganz viel Spaß.
Dankeschön.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.